Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit ihrem Geburtsland in Westeuropa hatten viele abgeschlossen, aber nach dem militärischen Zusammenbruch des IS-Kalifats könnte ihre westliche Herkunft womöglich eine letzte Überlebensversicherung für ausländische IS-Kämpfer sein. Hunderte von ihnen werden seit Wochen und Monaten in syrischen und irakischen Gefängnissen und Lagern festgehalten. Während in Syrien vor allem die Kurden auf Auslieferungen nach Europa drängen, hat es im Irak bereits hunderte Gerichtsverfahren gegeben. Charlotte Bruneau über die Folgen für eine zerrissene Gesellschaft.
Dutzende Frauen, umhüllt von langen schwarzen Abayas, sitzen schweigend am Straßenrand. An der Sicherheitsabsperrung des Gerichtshofes dürfen sie nicht vorbei. Unter dem grauen Nieselregen warten sie auf ihre Ehemänner, Brüder oder Söhne. Heute sollen die irakischen Richter entscheiden, ob sie als Terroristen des Islamischen Staats verurteilt werden oder nicht. Der Eingang zum Antiterrorgerichtshof von Talkef, einer kleinen Vorstadt von Mosul im Norden des Irak, ist überfüllt. Agenten des Geheimdienstes, nationale Sicherheitskräfte, Bundespolizisten sprechen sich mit gedämpften Stimmen ab. Anwälte mit schweren Aktenordnern laufen an ihnen vorbei, in den langen Flur hinein. Dort warten die Angeklagten, leicht erkennbar durch ihre dunkelbraunen Häftlingsanzüge. Mit dem Gesicht zur Wand gedreht, hocken sie auf den Knien, die Augen starr auf den Boden gerichtet. Der Gerichtshof in Talkef bearbeitet die höchste Zahl an IS-Verdächtigten im ganzen Irak. Alleine im Jahr 2018 sollen es 9.000 gewesen sein. Der Präsident des Antiterrorgerichtshofes, Raid al-Masla.
Der Gerichtshof hier beschäftigt sich nur mit den Straftaten von Terroristen. Die Prozeduren starten mit einer Anklage durch die Opfer, Informanten, Zeugen, dem Staatsanwalt oder anderen, die von den Taten der Terrororganisation IS betroffen sind. Wir haben auch viele Open-Source-Informationen.
Während der Befreiung Mossuls 2017 sind neben irakischen auch hunderte ausländische Kämpfer festgenommen worden. Auch wenn die Ausländer nicht hier, sondern in der Hauptstadt Bagdad vor Gericht gestellt werden, gilt für fremde Dschihadisten das gleiche irakische Gesetz.
Wir machen keinen Unterschied. Das Gesetz gilt für jeden. Jeder Fall hat seine eigenen Besonderheiten. Der Ausgang hängt von den vorhandenen Beweismitteln ab. Jeder, der sich an Mord oder an Anschlägen beteiligt hat, wird zum Tode verurteilt.
Auch den rund 1.000 ausländischen Dschihadisten in irakischer Haft droht also die Todesstrafe. Und genau das bereitet der EU Kopfzerbrechen. Die aktuell noch ergebnislosen Debatten in Deutschland scheinen bis heute nur eines klarzumachen. Zurückholen will sie, mit Ausnahmen etwa für Minderjährige, eigentlich keiner. Soll die irakische Justiz nun über sie urteilen, auch zum Tode? Völkerrechtlich ist die Todesstrafe nicht verboten, aber geächtet. Sie verstößt unter anderem gegen die Europäische Menschenrechtskonvention sowie das deutsche Grundgesetz. Aber genau deswegen zögert die irakische Regierung, die ausländischen Kämpfer auszuliefern bzw. eine Auslieferung anzustreben. Dies erklärt ein Anwalt aus Mosul, der lieber anonym bleiben möchte.
Ehrlich gesagt tendiert die irakische Regierung eher dazu, sie nicht auszuliefern. Aus dem Grund, dass viele Länder, so wie in Europa oder Australien, Abkommen gegen die Todesstrafe unterschrieben haben. Und auf dieses Urteil zu verzichten, würde hier gegen den Willen der Opfer des IS gehen.
Diejenigen, die für die Terrororganisation Islamischer Staat getötet haben, nicht selbst zum Tode zu verurteilen, sei nicht nur unfair, sondern sogar gefährlich, meint der Chef der Antiterrorabteilung des Innenministeriums in Mosul, Mohammed Talal.
Wenn ein Kläger gegen einen Terroristen, der beispielsweise seine Mutter umgebracht hat, Beschwerde einlegt, darf ich den Schuldigen nie wieder freilassen. Wir haben unsere eigenen Sitten hier. Die Angehörigen werden den Angeklagten dann selbst töten wollen und sagen, die Regierung hätte sich nicht gerecht. Wenn wir nicht jeden gleich festgenommen hätten, wäre hier ein schreckliches Massaker geschehen.
Der soziale Zusammenhalt im Irak ist zerrüttet. Die Herausforderungen an Staat und Justiz gehen weit über die Bestrafung der IS-Mitglieder hinaus. Denn diese hinterlassen nicht nur Opfer, sondern auch ihre eigenen Kinder und Familien. Wie diese nun zusammenleben sollen, weiß keiner. Khairi Shaburi war der einzige von 5 Brüdern, der es schaffte, dem IS zu entkommen, als dieser die Stadt Mossul überfiel. Er sieht keine gemeinsame Zukunft mit Angehörigen des IS, der im arabischen Raum von den meisten Daesh genannt wird.
Was wir letzten Endes fordern, ist die Bestrafung der Schuldigen. Kämpfer sollen zum Tode verurteilt und ihre Familien weit weg von hier deportiert werden. Das sind unsere Forderungen als Angehörige von Opfern des IS oder von Vermissten.
Verpönt und verlassen werden auch die Angehörigen von IS-Kämpfern indirekt mitbestraft. Auch wenn sie ihre Unschuld beweisen können, wollen Opfer des IS sie nicht mehr als Nachbarn haben. Umm Mali ist seit über einem Jahr in einem der vielen Lager für Binnenflüchtlinge im Irak untergetaucht. Ihre beiden Söhne sind in Haft. In ihre Heimatstadt Sinjar kann sie nicht zurückgehen, sagt sie.
Wir haben Angst, zurückzugehen. Wir haben Angst vor der Wut der Jesiden. Keiner von uns kann in sein Dorf zurückkehren. Es ist nicht sicher.
Ohne Arbeit und ohne Zukunftsperspektive muss sich Umm Mali jedoch um ihre 2 kleinen Söhne kümmern, die zu Zeiten des sogenannten Kalifats in Mossul geboren wurden. Shirvan Aldobardani, ein Parlamentsabgeordneter aus Nineveh für die Demokratische Partei Kurdistans, fürchtet, dass in den Lagern eine Zeitbombe tickt. Die Kinder der IS-Kämpfer müssten dringend umerzogen werden.
Wir brauchen eine internationale Zusammenarbeit zwischen Nichtregierungsorganisationen und unserer Regierung. Wie Sie wissen, hat der IS Kinder indoktriniert und auch als Kämpfer eingesetzt. Das ist nicht einfach wieder gut zu machen.
Für die irakische Gesellschaft ist die heikle Frage, wie sie mit ihren eigenen IS-Angehörigen umgehen will, wohl schwieriger zu lösen als die des Schicksals der ausländischen IS-Mitglieder, meint der Anwalt aus Mossul.
Die ausländischen Familien wurden in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt. Nach der Befreiung von Tal Afar haben sie um die 200 bis 250 Familien zurückgeführt, Frauen und Kinder. Aber die Kämpfer, die wollen wir nicht zurückschicken.